Ja, mein Gedanke heute war, mit euch darüber zu... Ich habe hier auch ein Kabel. Bleibe ich noch hängen hier. Über die Frage nachzudenken, wie kann mein Glaube zu, oder wie kann ich fröhlich und befreit glauben? Ich erlebe immer wieder Christen, die kommen mir sehr bedrückt vor. Sie ächzen und sie stöhnen unter ihrem Glauben. Sie spüren einen großen Druck. Ich höre das auch immer wieder. Und sie haben immer den Eindruck, ich genüge nicht. Die Anforderungen, die sind ja so hoch, vielleicht sogar zu hoch für mich. Und dann kenne ich Menschen, die schier und manche zerbrechen auch wirklich unter den Lasten ihres Glaubens. Und ich meine, da läuft doch etwas gehörig schief, oder? Jesus vergibt uns. Er entlastet uns. Wir haben das heute im Gottesdienst erlebt. Wir erleben das jeden Sonntag. Und das müsste uns doch zu einem fröhlichen Glauben befreien. Warum sind wir trotzdem so niedergedrückt, so niedergeschlagen und so mutlos? Also mein Versuch heute, vielleicht gelingt es, dass wir zu einem fröhlichen und befreiten Glauben kommen. Ich lese dazu aus dem dritten Kapitel des Philipperbriefes einige Verse. Ich weiß nicht, ob wir sie sehen können hier. Es ist schon ein bisschen was Längeres, aber ich komme dann noch während der Predigt auf die einzelnen wichtigen Abschnitte zu sprechen. Paulus schreibt, natürlich könnte ich mich auch auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr. Ich wurde beschnitten, als ich 8 Tage alt war. Vom Gesetz bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer reinster Abstammung. Und was das Gesetz betrifft, war ich ein Pharisäer. Dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Früher hielt ich diese Dinge für meinen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern auf die, die durch den Glauben an Jesus Christus, die ich durch den Glauben an Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und auf den Glauben gegründet ist. Ich möchte Christus erfahren und mit der Kraft seiner Auferstehung, aber auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben, um irgendwie auch zur Auferstehung aus den Toten herauszugelangen. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus berufen hat. Paulus gründet Gemeinden, Missionare folgen ihm. Und diese Missionare meinen, sie müssen seine Lehre korrigieren. Sie behaupten, als Christ müsse man auch noch die Gesetze des jüdischen Glaubens einhalten. Und Paulus widerspricht ihnen scharf. Die judenchristlichen Missionare sind sehr von sich selber überzeugt. Sie prahlen mit ihren religiösen Verdiensten, ihrer Herkunft, mit ihren frommen Leistungen. Sie wollen die Christen auf ihre Seite ziehen. Und Paulus gefällt das gar nicht. Er sieht sein Evangelium in Gefahr. Und um die Gegner, die er hat, mundtot zu machen, setzt Paulus seine Vorzüge und seine Verdienste gegen die der jüdischen Missionare. Er sagt, ich bin am 8. Tag beschnitten, so hört sich das. Ich bin ein Hebräer reinster Abstammung aus dem Stamm Benjamin, also nicht gerade irgendwas Geringes. Ich bin ein tadelloser Pharisäer, der peinlich genau alle Regeln und alle Vorschriften eingehalten hat. Und mein Eifer war so groß, dass ich sogar irrtümlicherweise die Christen verfolgt habe. Paulus hat also einiges vorzuweisen und so wie es aussieht, sogar noch mehr vorzuweisen als seine Gegner. aber seine Vorzüge besitzen für ihn keinen Wert mehr. Was für ihn früher ein Gewinn war, das empfindet er nun als Schaden. Es ist für ihn wertlos geworden, er nennt es Dreck. Und im Griechischen steht da das Wort für SCH und Punkt, Punkt, Punkt. Paulus ist ein anderer Mensch geworden. Sein Denken hat sich um 180 Grad gewandelt. Was war der Auslöser? Paulus hat verstanden, dass Gott ihn liebt, so wie er ist. Und er weiß, für Gott ist es nicht wichtig, welche Verdienste er vorzuweisen hat, welche religiösen Leistungen er vollbringt, auf welche Vorzüge er verweisen kann. Gott geht es nicht um das, was Paulus kann. Gott geht es um Paulus als Person, als Mensch, um ihn. Gott nimmt Paulus so an, wie er ist. Und das hat er nicht verdient. Dabei ist Paulus weder faul noch untätig. Aber Paulus hat verstanden, meine Vorzüge stehen mir nur im Weg. Sie trennen mich von Gott. Das, was ich bin und das, was ich kann, das lässt mich groß erscheinen und wichtig erscheinen. Seine Erfolge machen ihn stolz. Paulus wird immer größer und immer wichtiger und Jesus immer kleiner und nebensächlicher. Gott sucht nicht das, was Paulus kann oder was Paulus ist. Und darum bildet sich Paulus auch nichts auf sein Können und auf seine Leistungen ein. Er will das alles hinter sich lassen. Er will Jesus alleine trauen. Und deswegen sagt er, nur Christus ist mein Gewinn und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. So, das ist jetzt 12 Uhr Feierabend. Nur Christus ist mein Gewinn und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Und ich frage dich jetzt, auf was setzt du dein Vertrauen? Wie kommst du zu Jesus? Hast du die Taschen voll und die Hände voll und sagst, da guck, was ich alles habe? Hä? Alles gute Taten, tolle Erfolge. Hast du ein dickes Scheckbuch? Hast du gute Beziehungen, mit denen du glänzen kannst? Präsentierst du dich mit deinen Auszeichnungen? Legst du ihm deine Zeugnisse vor und sagst, guck mal, habe ich doch gut gemacht, oder? Du wirst damit bei Jesus nicht punkten. Jesus sucht nicht deine Vorzüge, er sucht nicht deine Leistung, er sucht dich, dich ganz persönlich. Er will mit dir zusammen sein und alles, was zwischen ihm und dir steht, das muss aus dem Weg. Auch das, worauf du stolz bist, denn das schiebt sich zwischen dich und Jesus. Es zerstört deine Beziehung zu ihm und es trennt dich letztlich von ihm. Hör auf, damit vor Jesus gut sein zu wollen. Jesus braucht das nicht und dir hilft es nicht. Lass es doch sein. Sei einfach du. Sei der, der du bist, mit allem, was zu dir gehört und wenn es auch nicht gut ist. Und sei durchlässig für Jesus. Ihn soll man an dir erkennen. Ihn. Sei einfach nur du. Du musst nicht besser sein, du musst nicht schöner sein, du musst nicht beliebter sein als die anderen. Jesus nimmt dich so, wie du bist. Und wenn du es zulässt, dann macht er etwas aus dir. Selbst dann, wenn du dich selbst als einen hoffnungslosen Fall einschätzt. Schon sehr ernüchternd, ja, aber auch sehr heilsam, wenn du das so hörst. Es geht im Glauben nicht um dich, es geht um Jesus. Und was du bist und was du tust, das ist gar nicht so wichtig. Und darum entspann dich. Das nimmt dir doch den Druck, oder? Und es befreit dich letztlich zu einem fröhlichen Glauben. Nur Christus ist mein Gewinn und ich möchte zu ihm um jeden Preis gehören, sagt Paulus. Im Glauben geht es um Jesus und zwar nur um Jesus. Und alles, was darüber hinausgeht, schiebt sich zwischen Jesus und uns. Es stört unser Verhältnis zu ihm und darum drehen wir uns nicht um uns, sondern wir stellen Jesus in die Mitte. Jesus, Jesus, Jesus allein. Paul Terstegen hat das so ausgedrückt: Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist der Glaube des Paulus. Jesus ist seine Sehnsucht. Er ist die Mitte seines Lebens. Darum dreht sich Paulus. Ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben, um irgendwie auch zur Auferstehung aus den Toten herauszugelangen. Paulus hat Sehnsucht nach Jesus. Er will ganz tief mit Jesus verbunden sein. Und seine Beziehung zu Jesus soll so intensiv sein, dass er in das Leben Jesu, in das Sterben Jesu und in die Auferstehung Jesu mit hineingenommen ist. Das Leben Jesu wird zu seinem Leben. Der Tod Jesu wird zu seinem Tod und Jesu Auferstehung zu seiner Auferstehung. An ihm soll man nur noch Jesus sehen. Ich vermute mal, so zu glauben, so zu denken, das ist dir, es ist uns eher fremd. Und vielleicht verstehen wir unseren Glauben eher so als etwas, das muss ich ja tun, da muss ich ja was tun, ich muss die Bibel lesen, ich muss doch beten, ich muss doch in den Gottesdienst, ich muss doch in der Gemeinde mitarbeiten, ich muss doch Gutes tun, ich muss sogar spenden. Wenn Paulus das hören würde, würde er sagen, gar nicht, du musst gar nicht. Es geht im Glauben gar nicht um das, was wir tun, auch nicht um das, wer wir sind und auch nicht darum, wie gut wir sind. Es geht im Glauben um die Frage, wo wir sind. Wo? Paulus sagt, ich möchte in Christus sein. In Christus. Wenn wir die Briefe von Paulus lesen, dann taucht diese Wendung immer wieder auf, in Christus. Und mit diesem Ausdruck beschreibt er eine ganz besonders intensive Beziehung zu Jesus. Paulus sagt, ich bin so eng mit Jesus verbunden, dass man mich und Jesus nicht mehr trennen kann. Luther nennt das, wir sind mit Christus ein Kuchen, eins. Verstehst du, es kommt im Glauben nicht darauf an, wer du bist und was du tust. Es kommt darauf an, wo du bist. Der Ort, an dem du lebst, ist wichtig. Wo bist du denn? Wo gehörst du denn hin? Paulus sagt, wir sollen so eng mit Jesus verbunden sein, dass man uns nicht mehr von ihm trennen kann. Wir sollen ganz tief in Christus verwurzelt sein. Und jetzt frage ich dich, wie eng bist du eigentlich mit Jesus? Wie intensiv bist du mit ihm verbunden? Wie dicht bist du an ihm dran? Lebst du noch für Jesus oder lebt Christus schon in dir? Wir wollen uns heute ja Gedanken machen über die Frage, wie kann ich einen fröhlichen und befreiten Glauben entwickeln? Lass dir sagen, solange du meinst, du musst aus dir heraus glauben, du musst aus dir heraus etwas tun, du musst von dir heraus jemand sein oder gar noch gut sein, solange bist du außerhalb von Christus, du bist dann nämlich bei dir und nicht bei ihm. Wenn du aber Jesus dein Herz öffnest und wenn du Jesus einlädst, in dir zu wohnen, dann ist Christus in dir und du in ihm. Und dann durchdringt dich seine Kraft, dann bewegt dich sein Wille, dann handelt er durch dich, dann wird er dich umgestalten. Und du wirst Jesus immer ähnlicher werden. Dann wird man Jesus in dir mehr und mehr erkennen. Dann nimmt er dich in sein Leiden, in sein Sterben und in seine Auferstehung hinein. Jesus gleich zu werden bedeutet auch, mit ihm zu leiden und zu sterben. Die Kraft seiner Auferstehung werden wir nur erfahren, wenn wir bereit sind, mit ihm in den Tod zu gehen. Wir bekommen das eine nicht ohne das andere. Wenn du dich für Jesus aufgibst, wenn du ihm dein Leben schenkst, dann stirbst du mit ihm Und dann bist du mit ihm auch auferstanden. Dann lebt er in dir und du in ihm. Dann wirkt seine Kraft an dir und in dir. Und das ist die Kraft, mit der Gott seinen Sohn aus dem Tod auferweckt hat. Die wirkt dann in dir. Wenn du in dieser engen Verbindung mit Jesus lebst, dann entwickelt sich ein fröhlicher, befreiter, entlastender Glaube. Und wir haben es noch im Ohr. Was Paulus da schreibt, das klingt ja so, als wäre er schon uns meilenweit voraus, als wäre er perfekt, wäre er schon längst am Ziel. Paulus, dich erreiche ich doch nie. Gegenteil ist der Fall. Paulus, haben wir es gehört, er sagt von sich, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Wir meinen, wir müssen alles richtig machen, um Jesus zufriedenzustellen. Wir sind vom Perfektionismus getrieben. Und damit machen wir es uns unnötig schwer und wir schießen sogar am Ziel vorbei. Unser Glaube wird zu einer Last und die Freude schwindet. Es geht im Glauben an Jesus überhaupt nicht um Perfektionismus, überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir das herhaben. Und die Gegner des Paulus waren völlig anderer Meinung. Die sagten, doch, darum geht's. Wir sind doch schon am Ziel angekommen, sagen die. Wir sind doch schon vollendet. Wir sind doch schon im Himmel. Und Paulus? Ich noch nicht. Ich bin noch lange nicht am Ziel, sagt er. Habt ihr das gehört? Ich bin noch lange nicht am Ziel, aber ich bin auf dem Weg. Und wie ein Läufer im Stadion gebe ich alles. Ich schaue nicht zurück. Ich schaue nach vorn. Ich habe das Ziel vor Augen. Ich will bei Jesus sein. Das kostet mich vielleicht auch Kraft. Und dann strenge ich mich auch gerne an. Ich bin aber auf dem Weg. Die Ziellinie, die habe ich noch lange nicht überschritten. Wisst ihr, die Geschichte der Christenheit ist voll von Leuten, von Christen, die meinen, sie wären schon vollkommen. Sie hätten das Ziel erreicht. Das ist noch nie gut gegangen. Noch nie. Wer so denkt, das ist die Erfahrung, der driftet in die Sektiererei ab, in die Schwärmerei ab. Der Glaube wird dann schief und krumm und es dauert nicht lang und dann ist man wieder weg von Jesus. Habe ich alles schon erlebt. Paulus sagt, nein, wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja, der Tag wird kommen, da werden wir dann einmal bei Jesus sein und dann wird das Neue, das in uns begonnen hat, sich endgültig durchsetzen. Dann sind wir vollendet, dann sind wir perfekt, aber erst dann. Und übrigens nicht deswegen, weil wir das wären, sondern weil Jesus uns vollendet und perfekt macht. Und bis dahin sind wir auf dem Weg, wir laufen auf der Rennbahn, wir kämpfen und zunächst einmal mit uns selbst, mit unserem eigenen Starrsinn und unserem Eigensinn, mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen, mit unserer Trägheit, mit unserer Faulheit, mit unseren Grenzen, mit unserer Krankheit, mit unserem Tod. Ja, damit kämpfen wir. Wir kämpfen mit den Umständen, in denen wir leben müssen. Und ist es nicht so? Das Leben fordert uns heraus. Manchmal überfordert es uns auch und dann werden wir schuldig. Ja, das passiert. Und da gibt es schöne Zeiten in unserem Leben und da gibt es auch das Schwere und das Belastende. Und das lähmt uns dann, es bringt uns durcheinander, bringt uns sogar vom Weg ab. Dass wir Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen, das können wir nicht ändern. Dass wir aber das Ziel aus dem Auge verlieren, dass wir resignieren und aufgeben, darauf haben wir Einfluss. Und lassen wir uns das doch von Paulus sagen. Behalte das Ziel vor Augen, bleibe ausgerichtet, lass dich nicht davon abbringen, Jesus entgegenzugehen. Und dabei ist es überhaupt nicht wichtig, wie schnell du bist. Das genügt, wenn du sogar der Letzte bist. Und es macht auch gar nichts, wenn du irgendwo Umwege gehst oder auf Abwege kommst. Du darfst doch umkehren. Und wenn es nicht anders geht, dann fangst du halt wieder von vorne an. Und solltest du es nicht alleine schaffen, dann such dir doch jemanden, der mit dir unterwegs ist. Ermutigt euch gegenseitig. Seid miteinander auf dem Weg. Und wenn du niemanden zur Seite hast, dann darfst du wissen, Jesus ist da. Und er bringt dich ins Ziel. Du musst nicht der Erste, der Beste sein. Aber du solltest irgendwann am Ziel ankommen. Die Richtung ist entscheidend, nicht die Geschwindigkeit. Fehler passieren, Schuld passiert, ja. Wir sind begrenzt, wir sind halt nicht perfekt. Und manchmal ist die Kraft weg und wir können nicht mehr. Aber wir behalten das Ziel im Auge. Jesus geht uns voraus und wir ihm hinterher. Und wenn wir nicht mehr können, dann nimmt er uns auf den Rücken und trägt uns. Und so kommen wir am Ziel an. Jesus zu folgen, das bringt uns ans Ziel und die Gewissheit, dass er da ist, uns trägt, uns begleitet. Das befreit uns zu einem fröhlichen Glauben. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns die Last abzunehmen und nicht um uns noch mehr zu belasten. Herr, und du siehst, dass wir das selber ganz gut können. Du weißt, was wir uns manchmal zumuten, was du uns auflegst, was wir uns selber auflegen, wo wir uns selbst quälen und unter Druck setzen. Herr, ich bitte dich, dass du uns das zeigst und dass du uns davon befreist. Ich danke dir, dass wir so angenommen sind bei dir, wie wir sind. Und dass wir sein dürfen, wie wir sind. Und dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Wir öffnen dir unser Herz und bitten dich, dass du darin lebst. Und dass deine Kraft in uns wirksam wird. Und dass du uns umwandelst und gestaltest. Und dass wir so zu Menschen werden, die dich repräsentieren in dieser Welt, durch die du hindurchscheinen kannst und deine Liebe verteilen kannst. Ich danke dir, dass du mit uns auf dem Weg bist. Und ich bitte dich, dass du uns den Blick auf das Ziel gerichtet hältst. Ich danke dir, dass du uns begleitest, dass wir nicht die Ersten sein müssen. Und ich danke dir dafür, dass du uns selbst dann noch trägst, wenn wir nicht mehr können. Danke, dass ein Leben mit dir ein befreites Leben ist. Ein Leben, das uns aufatmen lässt. Dafür loben wir dich und ehren wir dich. Amen. Und miteinander und füreinander beten wir, so wie es Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Kreuz ist das Zeichen der Liebe Gottes, mit der er uns begleitet. Heute, morgen und alle Tage und egal, wohin wir gehen. Empfangt den Segen Gottes. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.